Also, vorab eine kleine Empfehlung oder eine Warnung ist vielleicht zu streng ausgedrückt. Man hört ja doch oft im Internet Predigten oder man geht in irgendwelche Gemeinden. Und ich habe letztens mal was zufällig mitgekriegt. Da hat ein Prediger, Baptistenprediger in Baden-Württemberg gepredigt wegen den Schwulen und Lesben und so weiter und hat dann das Gesetz hervorgeholt, 3. Mose 20,13. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie bei einer Frau, dann haben sie ein Gräuel verübt und müssen getötet werden. Und dann hat er Anzeige gekriegt wegen Volksverhetzung oder Aufruf zum Mord. Und deshalb predige ich nicht Gesetz, sondern Gnade. Weil so eine Predigt nützt ja niemandem was. So eine Predigt nützt niemandem was. Die Sünder sind Sünder und müssen sich bekehren. Und denen muss man nicht sagen, was sie für Sünden begehen, weil die begehen einfach Sünden. Ich möchte es bloß deshalb sagen, damit wir einfach ein bisschen vorsichtig sind. Nicht alles, was im Internet oder irgendein Pastor sagt, ist auch das Richtige für diese Zeit. Und selbst wenn der Vers aus der Bibel ist, wenn es nicht dem neutestamentlichen Geist entspricht, dann lieber einen Bogen drum machen. Also nicht Gesetz, sondern Gnade. Wenn wir versuchen, Gott zu gefallen mit unseren Werken, um Segen zu bekommen, wird es nicht klappen. Wenn wir aber aus Glauben in die Gemeinschaft mit unserem Gott gehen, dann wird es klappen, dann kommt der Segen und der Herr wird uns verändern und werden auch dementsprechend die guten Werke folgen. Das ist die Richtung des Neuen Testaments. Und wir müssen wissen, diese Worte des Neutestamentlichen, das ist vom Erlösungswerk, das ist nicht ein Menschenwort. Nicht weil ich das predige oder weil auch Joseph Prinz das predigt oder sonst irgendjemand predigt. Auf das kommt es nicht drauf an. Es ist Gottes Wort. Ja, und das muss man immer so sehen. Es ist Gott, der das gesagt hat und Gott, der spricht, der uns die Gnade anbietet. Wir sind bloß seine Sprachrohre und wir müssen dementsprechend, wenn wir dem Wort Gottes glauben, feststellen, wir glauben Gott. Ja, wir glauben nicht an Hans, wir glauben nicht an Joseph, wir glauben nicht Pastor XYZ in erster Linie, wir glauben Gott und seinem Wort. Weil das ist der Einzige, der nicht lügen kann. Ein Prediger kann lügen, ein Prediger kann Blödsinn verzapfen, ein Prediger kann Gesetz predigen, ein Prediger kann Menschen sogar fix und fertig machen, wenn er nicht die Gnade predigt. Also deshalb predigen wir die Gnade und nur so kann es funktionieren. Das wollte ich bloß vorab gesagt haben. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Es geht wieder mal um Gebet, weil zum Christsein gehört auch Beten und das wollen wir so lernen, damit auch die Gebete erhört werden. Sonst ist das Gebet ja eigentlich ja, mehr oder weniger nichts wert. Ich weiß von einem anderen Pastor früher, der hat immer gesagt, wenn es dir nichts bringt, dann geh lieber eine Tasse Kaffee trinken, wenn er gepredigt hat. Aber hört lieber genau zu, damit euer Glaube wächst, damit die Gedanken in die richtige Richtung kommen, dann wird auch der Glaube wachsen und es wird Frucht hervorkommen und deine Gebete werden immer mehr zur Erhörung kommen. Die Bibel ist voll von Gebetserhörungen. Und du findest kaum in der Bibel etwas, wo Gott Gebet nicht erhört hat. Und Jesus, als er den Lazarus aus dem Grab herausgeholt hat, hat vorher dem Vater schon gedankt, dass er ihn erhört hat. Vielleicht wusste er es in seinem Geist, dass sein Gebet erhört ist, das er vorher schon gesprochen hatte, vermutlich. Aber er hat vorher gedankt, dass sein Gebet erhört ist und dann hat er erst Lazarus aus dem Grab herausgerufen. Er wusste, sein Gebet ist erhört. Genauso wie der Engel dem Zacharias sagte, dass sein Gebet erhört ist. Zacharias ist der Vater von Johannes dem Täufer und er hatte ja gebetet um einen Sohn. Sie waren schon relativ alt und hatten keine Nachkommen. Und zu der Zeit war das schon eine größere Schande. Und dann kam der Engel zum Zacharias, steht in Lukas 1,13, und sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Also, er hat ihm vorher schon gesagt: Dein Flehen, dein Beten ist erhört. Und erst dann geschah das Wunder. Dann geschah die Empfängnis und die Geburt des Johannes. Drittes Beispiel ist auch noch das Gebet und die Almosen sogar eines Heiden, Cornelius, der, ich glaube, römische Hauptmann war es. Da ist auch ein Engel gesandt worden zu ihm und der Engel sagte, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. Apostelgeschichte 10, 31, kannst du es nachlesen. Dann ließ der Cornelius den Petrus holen, weil ihm das der Engel so aufgetragen hat. Und der Petrus hat ihm das Evangelium gepredigt und er wurde errettet. Da sehen wir, nicht der Engel hat das Evangelium gepredigt, sondern er gab eine Anweisung, damit der Cornelius den Petrus holen lässt. Und der predigt ihm das Evangelium und er wurde gerettet. So rum geht's. Also nicht Engel in erster Linie predigen das Evangelium, sondern das ist unsere Aufgabe als Menschen. Aber die Engel arbeiten damit. Sie helfen zusammen, dass derjenige auch gerettet wird, der von Gott wohlgefällig war oder ist. So wie der Cornelius mit seinem Beten und seiner Wohlgesonnenheit gegenüber dem jüdischen Volk. Das hat Gott gefallen und dann hat ein Engel gesandt und hat Petrus holen lassen, dass dieser Mann hier gerettet wird. Also er ist nicht wegen seinen guten Werken gerettet worden, aber wegen seinen guten Werken hat Gott es in die Wege geleitet, dass er gerettet wird. Am Ganzen sehen wir, unterm Strich, beten macht Sinn. Wir sehen, Gott erhört Gebet. Aber die Frage ist, es wird doch nicht einfach jedes Gebet erhört, oder? Und warum ist es so? Diese Frage ist schon legitim. Obwohl es in der Bibel ja sehr viele Verse gibt, die uns die Erhörung für unsere Bitten und Gebete verheißen. Also das Erste, das Ganze ein bisschen einschränkt, ist, dass dein Gebetsanliegen im Groben Gottes Willen und Zeitplan entsprechen muss. Weil Gott gibt dir nichts Schlechtes. Und Gott gibt dir auch nichts Schlechtes, das seinen Plan total durcheinander wirft, das vielleicht für andere Leute zum Schaden wäre oder sonst was. Das müssen wir ihm schon zugestehen. Er ist Gott, er hat das letzte Wort. Aber trotzdem, wenn wir die Schriftstellen über Gebet anschauen, gibt es da schon sehr viele konkrete Aussagen, die wirklich deutlich sagen, dass unsere Gebete erhört werden. Jetzt nehme ich einmal zum Anfang 1. Johannes 5, 14 und 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also, diese Zuversicht, diesen Glauben soll man mal haben, ja, zu Gott, zu unserem himmlischen Papa, dass er uns hört. Das ist einmal das A und O, weil wenn er uns nicht hören würde, könnte er uns ja auch nicht eher hören, oder? Er hört uns auf jeden Fall. Und hier sagt er dann, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, das müssen wir vorher abklären mit unserem Papa und mit dem, was in der Schrift steht, was sein Wille ist. Darauf gehen wir jetzt gar nicht einmal so sehr ein. Jetzt gehen wir von dem aus, wir beten um etwas, was wir wissen, es ist sein Wille. Und sein Wille ist das Gute, sein Wille ist, dass der Segen fließt, sein Wille ist, dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib und dass wir versorgt sind. Und er schreibt hier der Johannes weiter, wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so können wir auch wissen, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also da kommt unser Glaube ins Spiel. Wir wissen, er hört uns, egal was wir bitten. Und wenn sein Wille entspricht, wissen wir auch, dass wir das Erbetene haben. Es gehört uns bereits, wenn wir beten. Das sagt hier Johannes sehr deutlich. Viele glauben erst, dass das Gebet erhört ist, wenn sie es in den Händen haben, die Erhörung. Wenn sie es vor Augen haben, wenn sie es sehen, spüren und so weiter. Und da ist der Fehler im ganzen System. Weil dann ist ja kein Glaube, dann ist es ja schon da. Da kannst du dich freuen drüber, da kannst du danken, da kannst du drüber Zeugnis geben, ist alles wunderbar. Aber da brauchst du in dem Sinn nicht mehr glauben. Und dann weißt du das ja, dann siehst du es ja, da hast du es schon erhalten. Und dieser Unterschied zwischen erhört worden sein und erhalten haben. Das müssen wir jetzt einfach ein bisschen auseinanderhalten, damit wir auch ein biblisches Glaubensgerüst aufbauen, das funktioniert. Weil es beten ja viele irgendwas und kommt sehr wenig dabei raus. Und dann kommt eigentlich unterm Strich die Enttäuschung auf den Tisch. Und da müssen wir ein bisschen ansetzen, damit diese Nieten beim Gebet, sage ich, immer weniger werden und mehr Treffer dabei rauskommen. Und da gibt es nichts anderes, als wie, dass wir uns die Bibel, das Neue Testament anschauen und das als bare Münze nehmen, wie Jesus und die Apostel das gesagt und geschrieben haben. Die berühmte Gebetsstelle Markus 11, 24 sagt uns, Jesus sagt es, ja, nicht Menschen, es ist nicht das Wort vom Hegin oder von sonst irgendeinem Prediger, das hat Jesus gelehrt. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Hier sehen wir wieder, wir müssen glauben, dass wir es empfangen haben. Ja? Dass das Gebet erhört ist unterm Strich. Egal, was wir beten oder bitten, im Rahmen seines Willens, muss ich immer dazu sagen. Wir müssen glauben und wir können glauben, weil wir wissen, dass er uns hört und er hört, dass wir erhört worden sind. Wenn ihr dieses Empfangen habt, ein bisschen moderne Ausdrücke, dann heißt es nichts anderes, als dass unser Gebet erhört worden ist. Genau das bedeutet es. Man sagt hier Jesus eigentlich unterm Strich, glaube, dass dein Gebet erhört ist. Und hier haben die meisten Christen eben diesen Denkfehler drin, dass das Gebet erst erhört ist, wenn es dann sichtbar geworden ist, wenn sie es in den Händen halten, die Erhörung. Und das ist eben falsch. Weil er hat ja gesagt, wenn wir glauben, dass es erhört ist, dann wird es uns werden. Markus 11, 24 ist ein wichtiger Schlüssel für erhörliches Gebet. Also wenn du etwas glaubend vom Vater bittest, begehrst, wirst du es auch empfangen. Das heißt, es wird erhört werden. Das sagt uns Matthäus in Kapitel 21, 22. Es ist sozusagen die Parallelstelle zu Markus 11, 24. Nur, dass der Matthäus das ein bisschen anders ausdrückt oder den zweiten Teil des Verses eigentlich weglässt. Der Matthäus schreibt, und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Und er schreibt nicht mehr, dann wird es euch werden. Das hat er hier weggelassen. Wahrscheinlich, weil für ihn das ja logisch war, dass dann auch uns werden wird. Aber er sagt, wenn wir im Glauben bitten, nicht im Zweifel oder im Jammern, werden wir auch empfangen, wird das Gebet erhört. Es ist sicher, dass jeder Bittende empfängt. Und zwar genau in dem Moment, in dem er Glauben zu seinem himmlischen Vater und Papa geht und ihm um diese Sache bittet, was er benötigt. Die Bibel gibt uns sehr klare Anweisungen oder Beweise für sowas, was ich jetzt sage. Und zwar Matthäus 7, ab Vers 7. Jesus sagt hier, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Sehr deutliche Aussagen. Die muss man sich immer wieder ins Herz einpflanzen und den Glauben darauf aufbauen. Nicht einfach so ins Blaue dahin beten, vielleicht findet das blinde Huhn mal ein Korn oder so. Nein, da bleiben wir gegründet auf diese Aussage von Jesus. Und er sagt weiter, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Also er bestätigt den ersten Vers mit dem zweiten. Jeder Bittende empfängt, sagt er hier. Jeder Bittende wird gehört. Ja, mehr noch, jeder Bittende wird erhört. Ja, und wenn du nicht genau weißt, was der Wille Gottes ist, dann bist du ein Suchender und du wirst finden, was der Wille Gottes ist. Und du wirst anklopfen und dir wird aufgetan und dein Gebet wird gehört und es wird erhört. Das sagt uns diese Schriftstelle das. Und der Matthäus schreibt weiter ab Vers 9. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Dein Vater gibt dir nichts Schlechtes. Wenn du um ein Brot bittest, gibt er dir nicht einen Stein. Wenn du um Fisch bittest, gibt er dir nicht eine Schlange, oder? Wenn du um Heilung betest, gibt er dir nicht eine Krankheit. Jetzt einmal ganz anders ausgedrückt. Weil er ist ein besserer Papa. Er sagt, wenn wir Menschen im Vergleich zu Gott, zum Papa im Himmel, böse Menschen sind, weil von uns ja keiner perfekt ist, selbst wir geben unseren Kindern gute Gaben. In der Regel, es gibt Ausnahmen, die lassen wir jetzt einmal weg. So verrückte Leute, die lassen wir jetzt einmal weg. Normale Leute geben ihren Kindern gute Gaben, wenn sie um etwas bitten, oder? Und nicht was Schlechtes. Und er sagt, wie viel mehr wird unser Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Aber die Religion hat uns, der Menschheit überhaupt, ein schlechtes Vaterbild eingeimpft. Einen strafenden, zornigen Gott, und dann verliert man den Glauben an solche Aussagen. Dann ist Zweifel da, ja, ob der überhaupt so gut ist oder ob ich nicht irgendwas falsch gemacht habe, ein Gebot übertreten habe und deshalb straft er mich und deshalb gibt er mir nichts. Und ob der mich überhaupt erhört, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, ich tage ja nichts. Genau das ist der ganze Scheiß, den die Menschen intus haben. Aber Gott ist ein guter Vater und er liebt seine Kinder uneingeschränkt. Er liebt seine Kinder so sehr, dass er Jesus, seinen Geliebten, als Sündopfer gegeben hat ans Kreuz. Deshalb hört er dein Gebet, deshalb erhört er dein Gebet, deshalb gibt er dir das. Wenn du das glaubst, dass du erhört bist, wird es auch in deinem Leben sichtbar werden, was du gebeten hast. Weil es nutzt ja nichts, wenn es nicht sichtbar wird, oder? Wenn du das irgendwo bloß glaubst, aber es wird nichts. Ein Rohrkrepierer, den wollen wir nicht haben. Darum müssen wir unseren Glauben darauf fixieren, damit dieses Rohr erst einmal wieder richtig durchgeputzt wird, dass das wieder fließen kann, dass die Segnungen, die Gebetserhörungen dann auch in die sichtbare Welt rüber transportiert werden. Also Jesus sagte, und ich betone, Jesus sagte, jeder Bittende empfängt. Das heißt, jeder Bittende wird erhört, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich denke, so kann man das auch ausdrücken. Jedes gute Gebet wird erhört. Und es ist fast zu schön, um wahr zu sein, ja? Aber es ist so laut den Worten von Jesus. Und er hat nicht gelogen. Er kann nämlich nicht lügen. Deine Bitte wird erhört. Jetzt die Frage, ob du das überhaupt glaubst. Da ist die große Blockade. Und ob du das so lange glaubst, bis dann auch sichtbar geworden ist, das ist das nächste Problem. Weil kurzfristig zu glauben, wenn man betet, ist noch relativ einfach. Aber den Glauben durchzuziehen, bis die Erhörung sichtbar geworden ist, da wird es ein bisschen eng. Manchmal geht es auch ganz locker. Aber entscheide dich zu glauben, wenn du gebetet hast, wirklich im Glauben gebetet hast, dass der himmlische Papa so gut ist und so mächtig ist und dass er jetzt dein Gebet auch gehört und erhört hat. Wie gesagt, dieser Gedankengang, erhört ist erst dann, wenn es sichtbar ist, ist eben falsch. Und das wissen einfach viele Leute nicht. Vor allem die Christen, die es eigentlich wissen sollten. Und Unwissenheit, folglich dann auch Unglaube, verhindert die Erhörung. Du hast vielleicht Erhörung bekommen, aber es wird nicht sichtbar. Es wird alles wieder ein Rohrkrepierer, weil du erst anfängst zu glauben, wenn es schon da ist. Aber da hört der Glaube eigentlich auf. Der Glaube kommt vorher. Du glaubst, dass du gehört worden bist, dass du empfangen hast, dann wird es dir werden, haben wir vorher gelesen. Genau so ist die Richtung. Und da muss ich eines dazu noch reinstellen hier. Gott hat das Blutopfer von Jesus erhört. Das ist für uns ganz wichtig, dass nicht Verdammnis die Ursache ist für die Rohrkrepierer im Gebet. Gott hat dieses Blutopfer von Jesus erhört. Und es ist für dich gebracht worden, das Blutopfer. Somit hast du Zugang, somit bist du angenommen, somit kannst du jederzeit vor Gottes Gnadenthron treten, weil der Vater hat dieses Blutopfer angenommen. Er hat dieses Blut, das der hohe Priester Jesus in den Himmel gebracht hat, erhört. Dieses Blut hat um Sühne gebeten. Ich gebe mein Blut für das der anderen. Ja, dieses Blutopfer macht den riesen Unterschied. Das ist maßgeblich. Wenn wir jetzt wieder weiterschauen zum Gebet, wenn Gott will, dass wir beten und bitten, dann will er natürlich auch, dass er uns erhört und dass es uns gibt, oder? Sonst brauchen wir ja nicht beten. Sonst wären wir ja gleich wieder so religiöse Plapperer, zur Buße 10 Vater Unser und 10 Gegrüßt Heiße Maria runterplappern, oder? So war es doch früher in der Kindheit bei uns. Das ist Schall und Rauch. Das ist ja, mehr abstoßend als Gunst bei Gott zu bringen. Wenn Gott will, dass wir beten, dann will er auch, dass er uns das gibt, was wir brauchen, was wir beten. Alles andere wäre Blödsinn. Wie gesagt, und er gibt uns Gutes und nichts Schlechtes und er gibt uns sogar gerne, weil er unser liebender Vater ist und weil er jeden von uns über die Maßen liebt. Und darauf, denke ich, können wir uns doch einigen. Also beseitigen wir negative Erfahrungen, Zweifel, die dem Glauben widerstehen oder widersprechen. Gott meint es immer so, wie er es sagt. Menschen sagen manchmal etwas und meinen es anders. Menschen können manchmal Schleimer sein, oder? Aber doch nicht Gott. Gott ist ja, gerecht und wahrhaftig und treu und liebend. Und was er gesagt hat, steht fest und er hat es auch so gemeint. Und darum können wir uns darauf verlassen. Ja, dann sagen die Beter, aber ich sehe es doch noch nicht. Es ist noch nicht da. Wie soll ich da lang glauben, dass das erhört ist? Ich habe es ja noch nicht. Da fängt die Schwierigkeit des Ganzen eigentlich erst an. Aber da muss der Glaube ins Spiel kommen. Das geht nicht anders. Wir nennen uns ja Gläubige, oder? Ich sage immer, es gibt so viele ungläubige Gläubige, weil sie nicht richtig gelehrt wurden oder weil sie es nicht praktizieren. Also erst kommt die Lehre und dann kommst du selber ins Spiel und wirst du in die Pflicht genommen, auch nach dem, was du hörst, zu handeln. Sonst ist das Hören auch für nichts. So, wenn du glaubst, dass dein Gebet erhört ist, dass du empfangen hast, dann kommt die Erhörung auf dich zu. Es ist gerade dabei, auf dich überzuströmen, aus der himmlischen, aus dem geistlichen Bereich. Die Schrift sagt im 2. Korinther 9,8, Gott vermag, jede Gnade auf dich überströmen zu lassen. Und das, genau das ist es, dieses Überströmen. Du glaubst, dass dein Gebet erhört ist und dann fängt es an, auf dich überzuströmen. Aus dem Himmel auf die Erde, aus dem geistlichen Bereich in den natürlichen, irdischen Bereich. Und so sollen wir beten, ja, handeln, denken oder das so machen. Der Johannes, haben wir vorher gelesen, sagt, dass er unsere Gebete hört, was wir auch bitten. Und so können und sollen wir auch wissen und glauben, dass es erhört ist. Das war 1. Johannes 5,15. Lese ich mir nochmal wortlaut vor. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wir wissen es einfach, weil der Glaube es einfach weiß. Also wenn der Glaube mal gefunkt hat, wenn er es ergriffen hat, dann weiß er es. Ja, und dann kommen zwar die Angriffe vom Feind mit Zweifeln und schlechten Gefühlen und falschen Gedanken und keine Ahnung was noch alles, aber da muss dein Glaube im Herzen feststehen, standhalten und immer wieder sich auf das Wort, das hier in der Schrift steht, wie Markus 11, 24, Matthäus 21, noch was, 1. Johannes 5, 15 und so weiter, Matthäus 7, 7, wie wir vorher alles gelesen haben, diese Schriftstellen musst du nehmen und dem Zweifler, dem Lügner, dem Feind um die Ohren schlagen. Weil er geniert sich auch nicht und schlägt seine Zweifel dir um die Ohren, dass gerade mal alles wackelt. Und das ist manchmal nicht angenehm. Aber du musst dann lernen, zurückzuschlagen. Es steht geschrieben, das Schwert des Geistes auspacken. Es steht geschrieben, wenn ich glaube, dass ich empfangen habe, dass mein Gebet erhört ist, wird es mir werden. Und ich glaube, dass es erhört ist und so wird es mir werden. Es geht nicht nach Gefühl, es geht nicht nach irgendwelchen Gedanken, nicht nach Logik, sondern es geht nach dem, was Gottes Wort sagt. Und nicht nur, was Gottes Wort sagt, sondern was dein Wort sagt. Das, was in deinem Mund oder aus deinem Mund herauskommt, dieses Wort, ist maßgeblich. Du kannst Gottes Wort gelesen haben, ist super, aber du musst es auch aussprechen. Dein gesprochenes Wort ist maßgeblich. Aber wenn du immer bloß Zweifel sprichst und Unglauben sprichst und jammerst, dann steuerst du auf die Klippe zu. Aber wenn du das Wort Gottes in deinen Mund nimmst, auf diesem kann dein Glaube Fuß fassen, verwurzeln und Frucht bringen. Halte deinen Glauben aktiv hoch, indem dass du das, was du glaubst, das du empfangen hast, kräftig, laut und intensiv immer wieder aussprichst und Glaubensbekenntnisse daraus machst. Du kannst zum Beispiel so sagen, ich habe nach Gottes Willen und Wort gebetet, ich habe empfangen, mein Gebet ist erhört, es wird auch so geschehen. Im Bereich Heilung zum Beispiel kannst du ein Bekenntnis ablegen und sagen, ich habe durch die Wunden Jesu Heilung empfangen, mein Vater hat mein Gebet gehört und erhört, so werde ich auch geheilt. Zum Beispiel, also muss jeder selber zusammen reimen, weil dann legst du viel mehr Glauben rein, als wie wenn du bloß was nachplapperst. Und die Verheißungen der Schrift einfach auch kühn immer wieder bekennen. Dann bleibt nämlich dein Glaube oben. Es sind deine Worte für dich und meine Worte für mich, die entscheiden, ob ich Sieg habe oder Niederlage. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber es ist Fakt. Das wollen die meisten nicht hören und sie schieben die ganze Verantwortung auf Gott ab. Und wenn es macht, ist recht und wenn nicht, dann ist es selber schuld oder so. Das stimmt nicht, das ist nicht biblisch. Unsere eigenen Glaubensworte entscheiden, wo wir hinfahren. Der Jakobus sagt, dass große Schiffe durch ein kleines Ruder gelenkt werden und dass sich das so verhält wie mit deiner Zunge. Wie gesagt, dein Reden ist maßgeblich. Der Glaubende, der weiß, dass sein Gebet schon erhört ist und dass er faktisch eigentlich schon das, was er gebeten hat, erhalten hat. Auch wenn er es noch nicht in den Händen hält. Aber im Bereich des Geistes ist es bereits so gut wie da, also, oder ist es da. Und da kommen dann diese Glaubensbekenntnisse ins Spiel. Und das ist eines der umkämpftesten Dinge im Glaubensleben. Ich kann mich erinnern, da sind öfter Leute dann gekommen, hier immer mit eurem Bekennen und Bekennen. Ja, wir wollten uns das madig machen. Aber es ist einfach maßgeblich und ich gebe euch den Beweis aus der Schrift, dass das maßgeblich ist. Für Jakobus, und darauf komme ich jetzt, ist es einfach klar. Ein Schiff fährt dahin, wo ein Steuermann hin will. Ja, sogar auf rauer See kann ein großes Schiff mit so einem kleinen Ruder hinten dran auf Kurs gehalten werden. Die Leute wussten das damals, die sind die meisten Fischer gewesen. Die wussten genau, wie man so ein Schiff steuert. Und darum haben sie das als Beispiel auch gebracht. Jetzt lesen wir mal Jakobus 3 ab Vers 2. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Das ist die Aussage vom Jakobus. Wir straucheln oft, das heißt, wir reden oft einen Blödsinn. Aber wenn jemand nicht in seinem Wort strauchelt, wenn er nicht Zweifel redet, wenn er nicht jammert, wenn er nicht Unglauben aus seinem Mund lässt, ist er ein vollkommener Mensch. Der ist fähig, auch seinen ganzen Leib zu beherrschen. Ja, zu zügeln, schreibt er hier. So wie man auch ein Pferd lenkt mit dem Zügel. Dein Reden lenkt dein Leben. Das Schiff wird durch dieses kleine Ruder nicht auf Kurs gehalten. Es wird immer in dieser Position sein, wo der Wind dann richtig in die Segel hineinblasen kann, dass das Schiff dorthin fährt, wo das Trachten des Steuermanns ist, sagt er hier. Ja, und du und ich, wir sind die Steuermänner unseres Lebens. Und unser Ruder ist die Zunge da, die Lippen, unser Mund. Da können wir nicht aus, das ist Fakt. Darum müssen wir lernen, unser Reden zu zügeln, unser Reden so zu praktizieren, so zu reden, einfach, dass wir nicht auf eine Klippe zu steuern. Wenn ein Schiff einen Steuermann hat, der das Ruder loslässt, dann fährt es kreuz und quer und der Wind bläst es dummerweise auf das Riff zu und es zerschellt. Dann ist Schiffbruch, oder? Und da wollen wir ja einen Schiffbruch haben. Sprich den Segen und das Gute und die Verheißungen Gottes aus über deinem Leben und nicht den Fluch und nicht die Ängste und nicht die Sorgen und nicht den Zweifel und Unglauben schon gleich gar nicht. Deine Worte des Glaubens entscheiden, wo dein Leben hinkommt. Denke mal, wo will ich in einem Jahr sein? Willst du in einem Jahr gesegneter Mensch sein oder einer, der Schiffbruch erlitten hat? Das entscheiden wir mit unserem Reden. Entscheiden tun wir es erstmal im Kopf, dass wir es richtig entscheiden und dann auch dementsprechend richtig reden, dass wir lernen, was die Schrift wirklich sagt, was die Verheißungen sind, und dann haben wir sie im Herzen und dann auch im Mund. Und darüber müssen wir uns einfach im Klaren sein. Jesus sagte mal, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Also Worte spielen eine mächtige Rolle. Wenn jemand Jesus bekennt als Herrn, dann sagt er Römer 10,10, glaube ich, dann wird er gerettet. Wenn aber Jesus nicht als Herr bekannt wird oder abgelehnt wird, dann wird er verdammt. So hart es ist, da gibt es keine Hintertür oder sonst irgendeinen Freibrief. Den einzigen Freibrief, den es gibt, das ist Jesus. Also Worte entscheiden, deine Worte, dein Glaube entscheidet, ob du eines Tages in die Herrlichkeit des Herrn gehst oder in die ewige Verdammnis. Und so entscheiden deine und meine Worte schon jetzt, ob wir in den Segen hineinsteuern oder in die Schwierigkeiten und Probleme. Du kannst als Christ tatsächlich siegreich sein. Du kannst den Sieg davontragen, wenn du dieses Glaubensprinzip kapiert hast und auch dann anwendest. Du kannst aber auch Schiffbruch erleiden, indem dass du sagst, ach so Käse, und du lässt dich einfach treiben, wohin der Wind will sozusagen, und dann bläst dir der Teufel eine ins Segel und wumms, hast du Schiffbruch erlitten. Es sagt uns der Paulus im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 19 nehme ich jetzt bloß. Er sagt zum Timotheus, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, dass einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Er benutzt hier auch diese Bildersprache vom Schiffbruch. Also das gute Gewissen, diese Gerechtigkeit aus Glauben, haben sie nicht bewahrt, haben sie von sich gestoßen. Vielleicht wollten sie wieder Gesetz des Mose oder so, keine Ahnung. Aber sie haben im Hinblick auf den Glauben damit Schiffbruch erlitten. Und das wollen wir nicht. Darum müssen wir das Richtige in unsere Herzen und in unseren Mund legen. Die zwei Dinge sind ausschlaggebend für ein erhörliches Gebet. Ja? Gottes Wort, diese Wahrheit in einem glaubenden Herzen, und dann auch in deinem Mund als Glaubensbekenntnis. Die zwei Dinge gehören unbedingt zusammen. Eins allein funktioniert nicht. Aber wenn die zwei zusammenkommen, ja, dann gibt es da so eine, ja, kann man fast sagen, so eine Empfängnis. Ja, so wie ein Bienchen, das von einer Blüte zur anderen kommt. Und dann kommen die männlichen und weiblichen Dinge zusammen. Und dann bringt diese Pflanze Frucht. Und so muss das Wort Gottes in deinem Herzen im Glauben sein und dann muss es zum Mund kommen und dann gibt es die Frucht. Diese zwei Komponenten müssen unbedingt zusammengefügt werden und da bist du der, weil ich kann nicht deine Zunge steuern, sondern die steuerst du schon schön brav selber. Also lass nicht leeres Geplapper oder böse Zweifel, Unglauben und sonstigen Käse aus deinem Mund kommen, da hau dir lieber eine auf die Pappe, bevor du sowas redest, sondern lass das Gute aus deinem Mund kommen. Auch wenn du den nicht danach fühlst. Es geht eben nicht nach Gefühl. Ja? Aber wenn du Gottes Wort sprichst, wenn du die Wahrheit sprichst, setzt es die wunderwirkende Kraft des Geistes frei. Ja? Hebräer 4,2 sagt uns, da gibt es Leute, da hat sich das Wort mit dem Glauben nicht verbunden und dann ist für sie hat es nichts gebracht. Also das Gottes Wort muss sich mit dem Glauben verbinden und dann ausgesprochen werden, dann wird es Frucht bringen. Und der Feind, der bekämpft nicht in erster Linie dich, sondern er bekämpft das Wort. Sobald du Gottes Wort in dein Herz aufnimmst, wird der Feind versuchen, dir das zu rauben. Und zumindest wird er versuchen, dass du die Klappe hältst. Weil er weiß genau, wenn das Wort Gottes in deinem Herzen ist und dann auch auf seinen Lippen ausgesprochen wird, dann hat er es verspielt, dann kann er nichts mehr dagegen tun. Dann ist es im Glauben gesprochen und dann wird es auch so geschehen. Also wenn er aber dir das Wort rauben kann oder das Bekennen des Wortes, dann bist du ein unfruchtbarer Mensch. Ja, dann betest du zwar vielleicht und plapperst vielleicht, aber du bringst keine Frucht. Der Feind, der Teufel, möchte Gottes Wort damit entkräften. Er möchte Zweifel, Unglauben, religiöse Lügen und all dieses Zeug drüber stülpen. Er möchte, dass du das Wort ganz schnell wieder vergisst, weil irgendwas anderes wieder viel wichtiger ist, damit das Wort Gottes wieder unwichtig ist und vielleicht sagt, ah, da hat es nicht geholfen und bei dem hat es nicht geholfen. Das mag schon sein, aber du weißt nicht, warum das bei dem und dem nicht geholfen hat. Wir entscheiden uns, das Wort ist wahr und deshalb ist es bei uns, dass es zustande kommt. Diese Entscheidung musst du immer wieder treffen, weil es wird immer wieder Punkte geben, wo man sagen kann, ja, da könnte man jetzt eigentlich wieder an Gottes Wort zweifeln. Gibt's immer. Aber die Entscheidung liegt immer bei uns selber. Sprüche 18,21 sagt uns, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und das musst du wissen. Deine Zunge, dein Reden entscheidet in deinem Leben, ob du auf dem Tod schwimmst, alles wird nichts Gescheites, alles funktioniert nicht, alles ist scheiße, oder ob du auf der Welle des Lebens schwimmst, da wo einfach Segen ist, wo es funktioniert. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Aber ich sage jetzt nicht bloß einmal sprechen und dann sagst du, oh, jetzt habe ich das Wort Gottes bekannt, oh, hat sich gar nichts geändert. Wäre schön, wenn es so einfach ginge, aber wir müssen da dabei bleiben. Nicht sagen, oh, hat nichts gebracht. Du musst dein Ruder auf Kurs halten. Also der Steuermann an Bord einmal richtig rudert und sagt, ja, jetzt passt's. Und dann hängt er sein Ruder da fest und verpasst es. Und er korrigiert nicht mehr. Dann wird es auch nichts. Also er muss immer am Rudern bleiben. Auf Kurs bleiben. Es ist im Leben gerade so wie mit so einem Schiff. Wenn ruhige See ist, ist es einfacher. Ja, das ist auch in seinem Leben einfacher, wenn alles so rund läuft. Aber es gibt Zeiten, da läuft es nicht so rund. Da ist stürmische See. Und gerade da ist es wichtig, das Ruder fest auf Kurs zu halten. Und dann denke dran, wenn in deinem Leben einmal Schwierigkeiten sind, dass du auf Kurs bleibst und dass du nicht sagst, jetzt lasse ich das Ruder aus, oh, der Herr wird schon machen, oh, lasse ich es den mal, oder der Herr tut auch nichts, ist egal, fahre ich auf die Klippe zu, scheißegal. Nein, da hast du dann den Schaden. Der Herr kann da nichts dafür. Er hat uns normal ans Ruder gestellt und er hat uns dieses Ruder in unseren Mund gelegt. Also bringe dein Reden mit deinem Herzen und mit Gottes Wort in Einklang, weil es muss übereinstimmen, sonst funktioniert es nicht. Die Wahrheit in deinem Herzen, in deinem Verstand, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und überall, die Wahrheit muss die Oberhand bekommen. Die Lüge versucht natürlich auch, die Oberhand zu bekommen. Aber wenn da so ein Kampf ist in dir, dann entscheide dich und schlage dich auf die Seite der Wahrheit. Du kannst dich auf die Seite der Lüge schlagen und kannst sagen, ja, scheißegal, der Herr hilft mir auch nicht, es ist alles für nichts, beten, ach, warum soll ich beten, kommt eh nichts dabei raus. Dann hast du dich auf die Seite der Lüge geschlagen. Dann entscheide dich und schlage dich auf die Seite der Wahrheit und sprich, was immer ich Vater bitte, wird er mir geben, weil mein Vater ist ein guter Gott und so weiter. Und sprich das aus, was Gottes Wort sagt. Gib den Lügen Satans keinen Raum in deinem Mund. Und damit gibst du ihm auch keine Substanz. Ja, wenn du es nicht aussprichst, dann kann schon sein, dass die Lügengedanken in deinem Kopf rumschwirren, die Zweifel, die schlechten Gefühle, aber dann haben sie noch keine Auswirkung. Das Ziel ist, dieser Zweifel und dieser schlechten Gedanken und Gefühle, dass du es aussprichst. Das wollen die. Ja, und dann halt die Klappe. Und zwinge dich dazu, das Wahrheit und das Gute auszusprechen. Ja, dann segne deine Feinde, wenn du mit Menschen irgendwo Schwierigkeiten hast, und fluche sie nicht. Ja, dann tust du feurige Kohlen auf das Haupt streuen, sagt uns der Herr. Fang nicht an zu schimpfen. Ja, das ist heute so extrem, da wird über die Politiker hergezogen und wird geschimpft. Wenn die alle beten würden mit ihren Worten und gute Bekenntnisse ablegen würden, anstelle dieses Schimpfens und Lügens und Tralala, dann hätten wir ein tolles Land und eine tolle Regierung. Also gib mit deinen Reden den Lügen Satans keine Substanz. Dann werden nämlich die Lügen die Rohrkrepierer sein. Und die Wahrheit wird zu Erfolg kommen. Der Segen, die Gebetserhörung wird sichtbar in deinem Leben. Und überhaupt wird dann die Wahrheit in deinem Herzen lauter werden als die Lüge. Ja, wenn die Lüge und die Zweifel laut schreit, dann lass die Wahrheit noch lauter schreien. In dem Fall ist es tatsächlich so, wer lauter schreit, der gewinnt. Bleibe dabei, halte das Wort am Leben in deinem Herzen und in deinem Mund. Und bleibe in der Beziehung mit Jesus. Ja, der Feind möchte dir einreden, dass du weit weg bist von Jesus, dass er dich gar nicht hört und dass er, ach, keine Ahnung was, ich muss dir gar nicht alles erzählen. Ihr kennt die Sachen. Bleib in der Beziehung mit Jesus. Vor allem deshalb, damit wir nicht jetzt dieses ganze Bekennen hier verwechseln mit den Systemen, die die Esoteriker haben, alles positiv denken und positiv reden. Das ist ähnlich, aber ist trotzdem eine andere Baustelle. Weil die haben Gott oder Jesus außen vor gelassen. Oder die Bibel und die Wahrheiten. Ja, positiv denken ist ja nicht schlecht. Aber es muss Jesus mit im Spiel sein. Die Beziehung mit Jesus und die Wahrheit von Gottes Wort. Nur so kann das richtig funktionieren. So, und da höre ich jetzt auf. Da machen wir das nächste Mal nämlich weiter. Diese Lehre ist für einmal zu lang. Nächstes Mal machen wir einen kurzen Rückblick auf das Heutige und dann machen wir weiter und schauen wir uns diese Zeitspanne zwischen Erhörung und Erfüllung deines Gebets an, weil das ist eine entscheidende Sache, was da in dieser Zeit in der geistlichen Welt so alles abgeht, damit wir ein bisschen verstehen, warum nicht alles sofort zur Erfüllung kommt. Es kommt zur Erhörung in dem Moment, wo wir im Glauben beten, aber zur Erfüllung kommt es ein bisschen später, weil es erst überströmen muss und weil es da Widerstände gibt und weil der Glaube da hochgehalten werden muss und der Glaube in deinem Mund lebendig gehalten werden muss. Wir wollen nämlich Gebet beten lernen. Gott sucht solche Leute, die beten können. Ja, Gott sucht solche Leute, die glaubend beten können, weil er möchte viel tun. Aber er findet viel zu wenige von denen, die wirkliche Beter sind. Da hören wir jetzt auf, jetzt machen wir Lobpreis.